Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zur 80. Ausgabe des The Pod Magazins. Wie immer prall gefüllt mit Neuigkeiten aus der Spielebranche und diesmal erfahren wir, dass Microsoft seinen Streamingdienst Mixer in einen Jutesack gesteckt hat und damit gerade hinter der Scheune verschwindet. Dann hat das britische Oberhaus einige sehr klare Worte zum Thema Lootboxen gefunden, Worte wie Glücksspiel etwa. Und dann haben hunderte Zeugen und Betroffene Anklage gegen Personen aus der Gaming-Branche erhoben und die erlebt gerade ihre eigene #MeToo-Bewegung. Dann gibt es noch eine Fusion. Der Frankfurter Entwickler Deck 13 hat plötzlich einen neuen Eigentümer und wir sprechen über Milliardenumsätze mit einem einzigen Spiel. Wie sowas geht? Natürlich nur im Mobile-Sektor. Viel Spaß mit der heutigen Sendung. Microsoft stellt Streaming-Dienst Mixer ein. Am 22. Juni stellte Microsoft in einem Blogbeitrag den Zitat „Nächsten Schritt für Mixer“, Zitat Ende, vor. Und mit nächster Schritt ist hier in feinsten Konzernsprech natürlich das Ende gemeint. Microsoft stellt den Streamingdienst und Twitch-Konkurrenten Mixer ein, der Anfang 2016 an den Start ging und der zuletzt Schlagzeilen machte, als Microsoft die bekannten Twitch-Streamer Ninja und Shroud mit Millionenverträgen zu ihrer Streaming-Plattform holte. Und das sorgte, wie ich im Magazin Nummer 70 im Januar berichtete, durchaus für einen leichten Einbruch der Twitch-Kennzahlen und ein respektables Wachstum bei Mixer. Doch Microsofts Streaming-Dienst war einfach dennoch krass weit abgeschlagen. Während bei Twitch im Jahr 2019 fast 10 Milliarden Stunden geschaut wurden, waren es bei Mixer nur 357 Millionen. Und nun wissen wir, dieser Rückstand war zu groß, Microsoft gibt seine Ambitionen auf. Im Blog-Eintrag ist das auch ganz schön umständlich und wenig klar formuliert. Zitat: „Letztendlich hängt der Erfolg von Partnern und Streamern auf Mixer von unserer Fähigkeit ab, die Plattform für sie so schnell und so breit wie möglich zu skalieren. Es wurde deutlich, dass die Zeit, die wir brauchten, um unsere eigene Livestreaming-Community maßstabsgetreu zu vergrößern, nicht im Verhältnis zu der Vision und den Erfahrungen stand, die Microsoft und Xbox den Spielern jetzt bieten wollen. Daher haben wir beschlossen, den Betrieb von Mixer zu beenden und die Community beim Übergang zu einer neuen Plattform zu unterstützen." Zitat Ende. Und diese Plattform ist Facebook. Konkret werden das Mixer-Publikum und Mixer-Streamer ab dem 22. Juli zum Streaming-Angebot von Facebook Gaming weitergeleitet und können ab jetzt ihre User-Konten dorthin umziehen. Ab dem 22. Juli dann ist Mixer Geschichte. Das Ganze soll übrigens der Beginn einer weitaus tieferen Kooperation zwischen beiden Konzernen sein. Microsoft weist in einem weiteren Blogpost darauf hin, dass pro Monat auf Facebook mehr als 700 Millionen User Spiele spielen, Spiele-Streams schauen oder mit einer Games-Gruppe interagieren. Und da will man mit der Xbox-Marke präsent sein und mit dem Games-Streaming-Angebot xCloud, das man in Zukunft auch via Facebook benutzen können soll. Die Vision hier: User, die gerade irgendeinen Livestream oder ein Gaming-Meme auf Facebook anschauen, die sollen nur mit einem Klick eben jene Spiele selbst zocken können. Das Technikfundament von Mixer, was im Grunde ja ein Service für die möglichst latenzfreie und hochwertige Übertragung von Video samt interaktiver Funktionen via Internet ist, die soll Microsoft zufolge im Konzern weiterleben und dort vor allem für Produktivitätssoftware weiter genutzt werden, etwa bei Videokonferenzen und Ähnlichem. Man denke an die Microsoft Software Teams. Die Sache, so positiv wie sie das Marketingteam von Microsoft hier auch zeichnet, ist sicher eine Niederlage für den Konzern. Microsoft ist aus dem Rennen, es verbleiben Streaming-Marktführer Twitch, YouTube Gaming und Facebook Gaming als große Player, obwohl derzeit nur YouTube und Twitch eine wirklich große Rolle spielen. Immerhin hat Microsoft im gleichen Atemzug noch eine Art Schachzug beim Game-Streaming-Konkurrenzkampf gemacht und Facebook als Partner mit an Bord geholt. Und diesbezüglich ist ja sogar Sony mit Microsoft verbandelt. Wir erinnern uns, der japanische Konzern wird Microsofts Cloud-Infrastruktur für seine eigenen Game-Streaming-Ambitionen nutzen. Vielleicht ist das Ende von Mixer am Ende ja auch ein Gewinn für Microsoft. Schließlich hört der Konzern dann Ende Juli auf, damit Geld zu verbrennen. Zum Schluss gibt es aber dann noch mal einen richtigen Cash-Großbrand. Denn wie der E-Sport-Kommentator und Insider Rod Breslau berichtet, verzichteten sowohl Ninja als auch Shroud auf angeblich üppigste Übernahmeangebote von Facebook und ließen sich stattdessen ihren Vertrag mit Microsoft komplett ausbezahlen. Weit vor der Zeit, die Microsoft eigentlich vorgesehen haben, haben sich Ninja hier so um die 30 Millionen Dollar und Shroud um die 10 Millionen Dollar verdient. Und ab dem 22. Juli sind beide dann auch noch komplett ungebunden und können streamen, wo sie wollen, wenn die überhaupt noch mal streamen wollen. Die haben ausgesorgt. Für die zwei ist der nächste Schritt, also das Ende von Mixer, ein echter Glücksfall. Weniger glücklich dürfte die Reaktion beim Mixer-Team von Microsoft und den Mixer-Streamern gewesen sein. Auf Twitter getätigten Aussagen zufolge wurde das Mixer-Team intern erst kurz vor der Veröffentlichung des entsprechenden Blogposts zum nächsten Schritt, ich meine zum Ende von Mixer, informiert und es gäbe keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass alle Teammitglieder neue Jobs im Konzern bekommen würden. Hier erwähnte der Blog-Eintrag ja lediglich, dass die Technik des Streaming-Dienstes eine Zukunft im Konzern haben würde. Auch die Mixer-Streamer erfuhren erst am 22. Juli von ihrer drohenden Plattformlosigkeit. Es bleibt also abzusehen, wie viele Zuschauer und Streamer sich am Ende für eine Zukunft bei Facebook entscheiden und ob es Facebook Gaming dann auch irgendwann gelingt, Twitch und YouTube ernsthaft Konkurrenz zu machen. Aber es ist schon krass, wie das Medium mittlerweile komplett an Bord der großen Tech-Konzerne ist. YouTube ist bei Google aufgehängt, mit dem Multikonzern Alphabet, Twitch gehört dem E-Commerce-Giganten Amazon und Facebook ist Facebook. Und woanders gibt es in nennenswerter Zahl und Reichweite eigentlich kein Streaming oder Game-Streaming. Fehlt eigentlich bloß noch, dass Apple hier mitmacht, hm? Kommission des britischen Oberhauses sieht Lootboxen als Glücksspiel. Das House of Lords, das britische Oberhaus und eine Art parlamentarische Kontrollinstanz mit Prüfungs-, Aufschub- und Vetorechten für vom britischen Parlament verfasste Gesetze, hat im vergangenen Jahr mehrmals über die Themen Glücksspiel, Lootboxen und Spielesucht diskutiert, die damals auch landesweit für Schlagzeilen sorgten. Im Zuge dieser Debatten wurde eine Kommission des House of Lords geformt und damit beauftragt, das Thema Glücksspiel zu untersuchen. Herausgekommen ist dabei ein am 16. Juni finalisiertes und am 2. Juli diesen Jahres veröffentlichtes Papier mit detaillierten Betrachtungen und über 50 Empfehlungen der Kommission zum Thema. Direkt zum Einstieg erwarten den Leser da sehr klare Worte. Ich zitiere mal wirklich die abseits von der Inhaltsangabe ersten Worte dieses Dokuments. Zitat: Ein Drittel einer Million von uns sind spielsüchtig. Im Durchschnitt begeht jeden Tag ein spielsüchtiger Selbstmord. Junge Leute haben ein größeres Risiko. 55.000 Spielsüchtige sind zwischen 11 und 16 Jahren. Der Anteil der Spielsüchtigen ist hier doppelt so hoch wie bei jeder anderen weiblichen Altersgruppe. Für Jungs ist der Anteil dreimal so hoch wie bei Erwachsenen. Für sie alle ist Glücksspiel illegal und doch bleiben die Maßnahmen der Industrie, das zu verhindern, allesamt erfolglos. Doch der Schaden ist noch größer. Für jeden Spielsüchtigen sind 6 weitere Personen, 2 Millionen Menschen durch das Zerbrechen von Familien, Kriminalität, Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit und letztendlich den Verlust von Leben betroffen. Die Glücksspielindustrie gibt 1,5 Milliarden Pfund pro Jahr für Werbung aus und 60% ihrer Profite kommen von den 5%, die bereits spielsüchtig sind oder riskieren, spielsüchtig zu werden. Die Sucht nach Alkohol oder Drogen ist sehr sichtbar und gut untersucht. Der vergleichbare Schaden, der durch Spielsucht verursacht wird, hat nicht dieselbe Aufmerksamkeit bekommen und jetzt erst beginnen wir, ihn zu erkennen. Zitat Ende. Das folgende Papier ist umfangreich, es ist detailliert und es erinnert mit seinen Quellennachweisen und seiner Struktur an einen wissenschaftlichen Text. Auf fast 200 Seiten beleuchtet die Kommission alle Aspekte des Themas Glücksspiel und gibt am Ende Empfehlungen für den Gesetzgeber ab. Konkret wird hier auf den in seiner aktuellen Form seit 2005 geltenden Gambling Act verwiesen. Hier nimmt das britische Oberhaus also seine beratende Funktion wahr und spricht Empfehlungen aus. Und sie ist da nicht zögerlich. Sie nennt das Kind beim Namen. Und es bezeichnet Lootboxen als das, was sie sind: Glücksspiel. Empfehlung Nummer 40 lautet nämlich, bezugnehmend auf die aktuelle Glücksspiellegislatur, Zitat: Wir raten den Ministern, dass sie Vorschriften in Sektion 6.6 des Gambling Acts erlassen, die klarstellen, dass Lootboxen und alle ähnlichen Spiele Glücksspiel sind, ohne auf die breitere Prüfung des Gambling Act durch die Regierung zu warten. Zitat Ende. Die Kommission, deren Mitglieder sich inzwischen auch gegenüber der britischen Presse geäußert haben, sehen in den Lootboxen und ähnlichen Mechaniken ganz klar eine Gefahr für Minderjährige, die auf diese Weise praktisch Glücksspiel beigebracht bekommen. Bei diesem Punkt beruft sich die Kommission vor allem auf Studien und Aussagen des Medienwirkungsforschers Dr. David Zendel von der Uni York, der in mehreren Studien nachweisen konnte, dass ein enorm starker Zusammenhang zwischen dem übermäßigen Kauf von Lootboxen und Spielsucht bestünde, besonders bei Minderjährigen. Er wird auch in diesem Papier wie folgt zitiert. Zitat: Es mag sein, dass diese zwei Themen verbunden sind, weil der Kauf von Lootboxen Spielsucht erzeugt. Das ist eine glaubwürdige Erklärung, denn Lootboxen sind in vielerlei Hinsicht Glücksspiel sehr ähnlich und stellen daher eine Brücke dahin dar. Allerdings könnte es alternativ auch der Fall sein, dass diese Beziehung existiert, weil Menschen, die bereits ein Spielsuchtproblem haben, dazu geneigt sind, mehr für Lootboxen auszugeben. Das ergibt ebenfalls Sinn. Spielsucht ist durch unkontrollierte Ausgaben für Glücksspiel gekennzeichnet. Lootboxen teilen sich viele Ähnlichkeiten mit Glücksspiel. Es erscheint daher sinnhaft, dass unkontrollierte Ausgaben dann auch auf Lootboxen übergehen. Zitat Ende. Der BBC zufolge erklärte die Regierung der Kommission gegenüber, das Thema Lootboxen bei der Überprüfung des Gambling Acts besonders zu beachten. Lord Great, toller Name, Vorsitzender der Kommission, weist indes darauf hin, dass die überwältigende Mehrheit der Empfehlungen aus dem Bericht sofort umgesetzt werden könnten, da sie keine neue Legislatur benötigten. Wir sehen also, in Großbritannien regt sich der Widerstand gegen das Lootbox-Geschäftsmodell, angetrieben durch Negativschlagzeilen, durch organisierte Eltern und Betroffene und nun auch mit Rückendeckung des House of Lords. Wenn sie Erfolg haben, herrschen dort vielleicht auch bald belgische Zustände. Denn in Belgien, das ist dieses sagenumwogene Land, wo die entsprechenden Aufsichtsbehörden längst Lootboxen als Glücksspiel einordnen und die Dinger nicht einfach so in beliebigen Spielen integriert sein können. Das ist freilich am Ende nicht so zauberhaft, wie es klingt. Belgische Spieler erhalten in Overwatch etwa schlichtweg keine Alternative, um an ihr Wunschkosmetik-Item zu kommen. Sie müssten normalerweise jede Menge Lootboxen kaufen, das können sie da nicht, aber es gibt ja keinen Ingame-Store, wo sie ihre Skins, die sie haben wollen, kaufen könnten. Ihre Spielerfahrung ist sozusagen plump beschnitten. Sie dürfen keine Lootboxen kaufen, Punkt. Hoffentlich sind also Belgien und die Niederlande, wo ähnliche Regeln gelten, bald in bester Gesellschaft durch andere Länder und die Betreiber der aktuellen Lootbox-Geschäftsmodelle für ihre Service-Games, die denken mal grundsätzlich um, wie man den Spielern aus diesen Ländern dennoch eine vollständige Spielerfahrung bieten kann. Sie komplett als potenzielle Kunden auszuschließen, das ist für die Game-Betreiber ja sicherlich keine Dauerlösung. Games-Branche durch Welle von Missbrauchsvorwürfen erschüttert. In den letzten Wochen gab es eine ganze Welle von Vorwürfen gegenüber von Mitgliedern der Spielebranche. Sie reichten von persönlichen Anschuldigungen, etwa wegen Vergewaltigung, sexuellem Fehlverhalten, psychologischem oder körperlichen Missbrauch bis hin zum Vorwurf an ganze Unternehmen, weil die in ihren Strukturen diskriminieren und Schutz für Angestellte mit problematischem Verhalten bieten. Diese Vorwürfe, die richten sich an Streamer, an YouTuber, an Mitarbeiter von Entwicklerstudios, Publishern, Marketingfirmen. Sie umfassen die gesamte Branche. Ich formuliere das hier nur sehr vage, weil die Zahl der über 100 Einzelfällen so hoch ist, weil die Natur der Vorwürfe so vielfältig ist und weil es extrem schwierig ist, die ganzen Sachverhalte zu ordnen und auch nur halbwegs objektiv darüber zu berichten. Es sind schließlich alles einzelne Vorfälle, doch die Masse, in der sich jetzt Betroffene und Zeugen an die Öffentlichkeit trauen, ist dennoch beachtenswert und am Ende fielen hier auch einige bekannte Namen und trafen bekannte Unternehmen auch einige rasche Personalentscheidungen. Diese Storys erkläre ich nachfolgend genauer. Aber das ist eben nur die Spitze des Eisbergs. Wenn ihr euch da selbst ein Bild machen wollt, dann könnt ihr das. Ich verlinke euch in der Quellensammlung im Beitrag zur Sendung ein paar Berichte und Ressourcen dazu, sowie einen entsprechenden Thread bei uns im Forum, wenn ihr mitdiskutieren wollt. Jedenfalls, es gab Reaktionen in der Branche. Twitch etwa kündigte am 24. Juni eine Untersuchung der Fälle an, die Partnern der Plattform vorgeworfen werden und kündigt da auch permanente Sperren an. Weist aber auch darauf hin, dass viele dieser Fälle eben außerhalb des Twitch-Systems passiert sind, was die Untersuchung schwierig macht. Das Unternehmen ruft daher Betroffene und Zeugen auf, sich anonym zu melden und verspricht, das alles sehr ernst zu nehmen. Direkt eine externe Prüfung solcher Vorwürfe gibt es beim Konzern Ubisoft, wo mit Tommy Francois und Maxime Belland zwei Leiter des Ubisoft Editorial Teams infolge mehrerer Vorwürfe freigestellt wurden. Beiden Männern wird in mindestens drei Fällen Fehlverhalten vorgeworfen. Die externe Prüfung soll die Sache nun sauber klären. Am 2. Juli veröffentlichte Ubisoft dann eine Art offenen Brief mit dem Titel Change Starts Today, Veränderung beginnt heute, der wohl zuvor firmenintern herumgeschickt wurde. Und in diesem Brief verpflichtet sich der Konzern zu Änderungen und zu Verbesserungen. So soll das Editorial Team neu strukturiert werden, so sollen Feedback von Mitarbeitern aller Abteilungen eingeholt werden. Eine neue Stelle mit Fokus auf gute Arbeitskultur und Atmosphäre wurde geschaffen und leitende Mitarbeiter sollen mehr in die Verantwortlichkeit gezogen werden. Das sind alles gute Pläne und hoffentlich werden die auch konsequent umgesetzt. Hoffentlich bleibt das kein Lippenbekenntnis. Und dann wäre da noch Chris Avellone, der bekannte Designer und Autor hinter zahlreichen Rollenspielen. Ihm gegenüber wurden sehr konkrete, sehr düstere Vorwürfe geäußert, die ja schon in den kriminellen Bereich reichen, die seinen Rauswurf bei Techland zur Folge hatten, wo er die Story für Dying Light 2 schrieb. Auch andere Teams, an deren Projekten Avellone mitarbeitete, trennten und distanzierten sich von ihm. Und wie gesagt, das sind Fälle, in denen bekanntere Personen oder größere Unternehmen genannt werden. Die aktuelle Welle an Vorwürfen umfasst ein weitaus größeres Spektrum an Personen und Unternehmen, das in allen Details ja ausbreiten, das kann und das will ich nicht. Vielmehr hoffe ich, dass die ganze Sache die Branche zur Selbstbetrachtung animiert und all ihre Teilnehmer. Was führt zu solchen Vorfällen? Wieso kamen einzelne Personen jahrelang ungeschoren davon? Inwiefern schützten die Strukturen einzelner Studios hier Täter und brachten Opfer davon ab, etwas zu sagen? So unglücklich der Anlass hier ist, so ist es vielleicht die Chance für die Unternehmen und die Teilnehmer an dieser Branche, daran zu wachsen, sensibler für dieses Thema zu werden und die ganze Branche langfristig zu einem besseren Ort für all seine Teilnehmer werden zu lassen. Da gibt es noch so viel zu tun. Man denke auch an das Thema Crunch und der beste Zeitpunkt, damit anzufangen, ist heute. Ich hoffe, diese Debatte bewegt irgendwas in eine positive Richtung. Focus Home Interactive kauft Frankfurter Studio Deck 13. Am 30. Juni kündigte der französische Publisher Focus Home Interactive an, das Frankfurter Entwicklerstudio Deck 13 gekauft zu haben. Das Studio firmiert unter dem Namen seit 2001 und war zunächst für die Adventure-Reihe Jackeen oder das Action-Rollenspiel Venetica bekannt. Mit Lords of the Fallen sowie The Surge 1 und 2 verschärfte Deck 13 in den letzten Jahren dann aber sein Profil als ein Team, das ordentliche Vertreter dieses neuen Souls-Genres programmieren kann. Also knallharte Action-Rollenspiele, die auf den Spuren der bekannten From-Software-Rollenspiele Spielreihe Dark Souls wandeln. Seit dem ersten The Surge von 2017 ist Focus Home Interactive der Publishing-Partner von Deck 13 und nun wachsen beide Unternehmen zusammen. Focus übernimmt dabei nicht nur Deck 13, den Entwickler, sondern auch Deck 13, den Publishing-Partner für Indie-Spiele. Wir erinnern uns, der Frankfurter Entwickler hilft auch kleinen heimischen Teams beim Testing, bei der Vermarktung und dem Vertrieb ihrer Spiele weltweit. So half Deck 13 etwa dem Retro-Action-Rollenspiel Crosscode auf dem Weg zum internationalen Erfolg. Bezahlt hat Focus für sein neues Studio wohl über 7 Millionen Euro. An der Firmenstruktur ändert sich zunächst nichts. Mitgründer Jan Klose und Matthias Reichert bleiben die beiden Geschäftsführer. Im Interview mit Gameswirtschaft.de erklären die beiden, dass der Deal ihnen ermöglichen würde, langfristiger und strategischer zu planen. Was sie wohl meinen ist, dass sie sich nicht mehr so sehr ums Geld sorgen müssen. Als unabhängiges Studio sind sie schließlich von den Milestone-Zahlungen der Publisher sowie Tantiemen für veröffentlichte Spiele abhängig gewesen. Das ist tatsächlich nur schwer langfristig planbar. Wo bekommt man Kohle fürs nächste Projekt her, ist so eine beständige Frage für ein unabhängiges Studio. Und jetzt hat Deck 13 eine Sorge weniger und vielleicht bald auch mehr Arbeit. Im gleichen Interview erklärt nämlich Jan Klose, dass Deck 13, der Indie-Publisher, wohl ideal für all die kleinen Projekte geeignet wäre, die derzeit bei Focus Home Interactive gepitcht werden, die aber viel zu klein sind, als dass sie im Portfolio des Franzosen Sinn ergeben würden. Die könnte Deck 13 übernehmen. Mobile-Umsätze von PUBG übertreffen 3 Milliarden Dollar. Am 2. Juli veröffentlichte der Marktforscher Sensor Tower neue Umsatzzahlen für den Mobile-Markt und zeichnet dabei einen erstaunlichen Erfolg für das Battle-Royale-Spiel PlayerUnknown's Battlegrounds. In knapp über 7 Monaten konnte die Mobilfassung des Spiels seinen Gesamtumsatz auf Lebenszeit verdoppeln auf unfassbare 3 Milliarden US-Dollar. Allein 2020 erwirtschaftete die App 1,3 Milliarden Dollar. Und das vor allem auf Apple-Geräten. Das ist eine ganz witzige Statistik. Dort kamen 79% der Umsätze zusammen, die restlichen 21% auf Android. Doch dass PUBG auf Mobile so unfassbar erfolgreich ist, das hat vor allen Dingen einen Grund. Ratet mal welcher? China. Dort heißt PUBG Game of Peace und kommt in einer leicht abgeänderten Fassung mit weniger Gewalt und mehr Patriotismus daher. Und dort ist es erfolgreich wie die Angst. 1,6 Milliarden Dollar Umsatz, 52%, also über die Hälfte des weltweiten Umsatzes mit PUBG, die kommen aus China. Und das, obwohl in China längst Limitierungen für die Spielzeit und den Kauf von Ingame-Items etabliert sind. Sensor Tower bezeichnet PUBG als das lukrativste Mobile-Game der Welt und begründet den aktuellen Boom bei Mobile-Spielen, auch abseits von PUBG, mit der Covid-19-Pandemie, die das Angebot an Entertainment-Möglichkeiten deutlich eingeschränkt hat. Und nun ist es fast geschafft mit der Sendung. Ich verlese jetzt nur noch, so wie es die Tradition verlangt, also eher so wie ich es mir angewöhnt habe, noch ein paar Release-Termine für PC und Konsole mit Blick auf die kommenden 14 Tage und ohne eine Spur von Gewähr. Hier zunächst ein Rückblick auf den 1. Juli, da habe ich was verpasst, da erschien nämlich Trackmania. Und ja, stimmt, das erste Trackmania ist schon eine Weile her, das kam 2003 raus. Und das neue Trackmania ist auch nicht wirklich neu, sondern ein Remake von Trackmania Nations aus dem Jahr 2006. Das Geschicklichkeitsrennspiel, bei dem man usergenerierte Kurse in Bestzeit absolvieren muss, kommt immer noch vom Stammentwickler Nedeo, inzwischen längst eine Ubisoft-Tochter, und ist bei Uplay oder im Epic Games Store für PC erhältlich. So, und nun der Blick in die Zukunft. Und da haben wir ein bisschen was, verteilt auf wenige Tage, und vor allen Dingen kommt sehr viel in den kommenden 14 Tagen aus Japan. Los geht's am 10. Juli, unter anderem mit Bloodstained Curse of the Moon 2 für PS4, Xbox One, PC und Switch. Das ist ein Retro-Castlevania-Klon mit groben Pixeln, mit NES-Farbschema, aber ohne die Techniklimitierungen der Retro-Hardware. Und dieses Spiel würde nicht existieren, hätte Castlevania-Designer Koji Igarashi nicht im Jahr 2015 bei Kickstarter die sehr erfolgreiche Finanzierungskampagne zum modernen Castlevania-Klon Bloodstained Ritual of the Night abgeschlossen, das dann auch 2019 erschienen ist. Und eines der Stretch-Goals der Kickstarter-Kampagne war damals ein 2D-Retro-Game als Begleittitel für die moderne Neufassung dieses Castlevania-Konzepts. Und dieses Spiel, das erschien dann auch schon 2018 als eben Curse of the Moon als erster Teil, was passenderweise auch gleich ein Prequel zur Story von Ritual of the Night war. Und dieses Retro-Prequel, das bekommt jetzt sein Sequel. Ganz einfach. Am 10. Juli gibt es dann auch noch einen neuen Switch-Exklusivtitel, nämlich Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise, ein Nachfolger zum 2010 erschienenen Survival-Horror-Spiel des japanischen Entwicklers Access Games, das sich ganz klar von der TV-Serie Twin Peaks inspirieren ließ und in seiner Mischung aus niedrigem Budget, wirrem Skript und eigentümlichem Game-Design eigentlich hätte ein Flop sein müssen. Aber es erlangte rasch Kultstatus. Und nun kommt der Nachfolger raus. Nur für die Switch. Erneut ermitteln wir darin für das FBI, doch diesmal in der Rolle der Agentin Elia Davis in Boston. Es soll aber durchaus Verbindungen zur Story des ersten Teils geben und ich bin gespannt, ob man diesen Glückstreffer, den der erste Teil hingelegt hat, überhaupt wiederholen kann. Denn dass das erste Spiel Kult war, das ist meiner Meinung nach ein riesiger Zufall. Und so einen Zufall zu wiederholen. Kann der Blitz ein zweites Mal an der gleichen Stelle einschlagen? Ich bin gespannt. Zuletzt hätten wir am 10. Juli dann auch noch F1 2020 für die PS4, die Xbox One und den PC. Das neueste Formel-1-Spiel von Codemasters. Und drin steckt, was man da erwartet. Alle 22 Kurse, 20 Fahrer und 10 Teams der echten Formel-1 2020-Saison. Und das sogar ohne Covid-19-bedingte Absagen oder Verschiebungen. Dazu kann man auch sein eigenes Team erstellen und managen, Formel 2 Rennen fahren oder sich historische Rennwagen als DLC kaufen. Dann kommt am 14. Juli das bislang PS4-exklusive Death Stranding vom Metal Gear Solid-Schöpfer Hideo Kojima auch für den PC raus. In dem äußerst eigentümlichen, schwer in etablierte Genres passenden Open-World-Spiel schlüpft man in die Rolle eines Lieferboten, der durch eine nahezu menschenleere Einöde stapft, mit Leitern und Seilen Abgründe und Flüsse überwindet und teilweise grotesk große Türme aus Paketen auf dem Rücken trägt. Seine Widersacher sind Wegelagerer, unsichtbare Geister und die Gravitation. Denn in Death Stranding ist allein das Gehen, Sprinten und Klettern mit allerlei Gameplay-Systemen durchzogen. Dazu gibt es eine reichlich abgedrehte Story und noch viele andere Kleinigkeiten, die irgendwie sehr ungewöhnlich sind. Etwa das Baby, das sich unser Protagonist Sam Porter bei jedem Einsatz vor die Brust schnallt. Das sogenannte Bridge Baby. Aber ich muss Death Stranding hier gar nicht erklären. Ich verweise nur auf den PC-Release. Es war definitiv eins der schrägsten und auch denkwürdigsten Spiele aus 2019. Dann folgen noch zwei Exklusivspiele am 17. Juli, eines für die PS4 und eines für die Switch. PlayStation-Spieler bekommen mit Ghost of Tsushima ein neues Open-World-Action-Spiel von Sucker Punch, das sind die Entwickler der Infamous-Reihe. In diesem Spiel reisen wir auf die japanische Insel Tsushima im späten 13. Jahrhundert, zu der Zeit, als die Mongolen zweimal hintereinander versucht haben, dort eine Invasion zu starten. In der Rolle eines Samurai legen wir uns mit eben diesen Invasoren an und tun das entweder schleichend, so ein bisschen wie Ninja, oder ehrenhaft im Kampf mit klirrenden Schwertern, Samurai-Style. Für die Switch kommt am 17.07. dann Paper Mario The Origami King, das mittlerweile sechste Paper Mario raus und damit ein Rollenspielableger der Reihe in einer Welt aus Papier mit allerlei Papiergimmicks. Da gab es schon mal Teile, da waren Sticker das Gimmick, diesmal ist das Gimmick Origami. Die Story, Prinzessin Peach und ihr Schloss wurden vom Origami-König geraubt. Ja, und der Klempner Mario zieht jetzt los, um das zu beheben. Er lernt dabei diverse Partymitglieder kennen. Er kämpft in einem runden und, naja, scheibenbasierenden Kampfsystem. Das schaut sich einfach selber an. Und hier und da wird dem Titel entsprechend auch irgendwas gefaltet. Sehr schmunzeln musste ich aber den Bossen des Spiels. Man kämpft etwa gegen 12 Buntstifte, einen Gummibandmann oder eine Rolle Klebeband. Aber ja, es ist mal wieder eins dieser Nintendo-Spiele, von denen es gefühlt eigentlich schon genügend gab, aber es scheint aus der Ferne mit großer Sorgfalt und durchaus charmanten Ideen arrangiert worden zu sein. Schaut's euch mal an, vielleicht ist es ja ganz nett. Und ich arrangiere mich jetzt auch mit großer Sorgfalt irgendwo da draußen in die Sonne, denn das war's mit dem Magazin. Ihr habt jetzt direkt Freizeit und Wochenende und teils sogar Ferien. Viel Spaß dabei. Ich mache jetzt noch fix die finale Folge aus dieser Aufnahme und stelle das Ding online und dann mache ich direkt mit der Freizeit. Schön, dass ihr dabei wart und wir hören uns dann spätestens im nächsten Magazin in 14 Tagen. Bis dahin.